Es gibt eine Frage, die steht heute über diesem Gottesdienst, die zieht sich aus meiner Sicht durch das gesamte Leben hindurch, nämlich die Frage, was habe ich davon? Was bringt mir das? Und wir nutzen das ja bereits schon bei kleinen Kindern, weil wir den Eindruck haben, dass selbst kleine Kinder daran schon interessiert sind, deshalb nutzen wir das für die Pädagogik. Wir haben gemerkt, dass Kindererziehung nicht streng und nicht einengend sein darf, aber Kindererziehung muss konsequent sein. Das haben wir inzwischen kapiert. Das funktioniert mit Belohnung, das funktioniert mit Sanktionen, damit unsere Kinder unterscheiden lernen, was ist gut und was ist böse. Und dann muss ich es natürlich lohnen, gut zu sein. Da steckt so in uns Menschen drin, habe ich was davon, wenn ich dann gut bin? Und so nutzen wir das natürlich auch für die Pädagogik. Weil der Mensch im Grunde seines Herzens nicht gut ist, müssen wir ständig immer Anreize schaffen zum Gutsein. Und nicht nur bei Kindern geht es nach der Devise, was habe ich davon? Wir brauchen nur mal auf Jobsuche gehen, dann wissen wir das auch. Irgendwann bei der Bewerbung muss man schon mal die Frage stellen, was habe ich denn eigentlich davon, wenn ich hier in die Firma Zeit und Kraft und auch meine Ideen investiere? Beim Vorstellungsgespräch, da fragt ein Mann das als erstes, was habe ich davon, was verdiene ich denn so bei Ihnen? Und da sagt der Unternehmer ja so ungefähr 500 Euro im Monat. Und da sagt der Mann, das ist schon ein bisschen wenig, oder? Da sagt der Chef, das wird später etwas mehr. Und da sagt der Mann, gut, dann komme ich später wieder vorbei. Manchmal ist es auch so, dass eine Firma, wissen wir ja, die muss auch Gewinn machen, sonst klopft irgendwann das Finanzamt an die Tür, weil vielleicht Selbstständigkeit vorliegt oder irgend sowas. Oder die Pleite kommt ins Portemonnaie oder Mitarbeiter müssen entlassen werden. Manchmal helfen aber die Angestellten sogar dem Chef dabei, dass er noch mehr Gewinn macht, dass er noch mehr davon hat. Ein Bewerber um den neuen Posten im Büro, der sagt zaghaft dann während des Gesprächs zum Chef, wissen Sie, eins muss ich Ihnen allerdings noch gestehen, ich bin ein bisschen abergläubig. Da sagt der Chef, das macht nichts, ich zahle Ihnen dann keinen 13 des Monatsgehalt mehr. Auch bei der Partnerwahl ist es genauso, dass man sich natürlich fragt, was habe ich davon? Gute Voraussetzung bringt jemand mit, der sagt, ich will glücklich machen. Aber man will ja auch selber glücklich werden. Gehe ich mal davon aus. Deshalb fragt man auch, was habe ich davon, wenn ein Mann eine Frau vom Aussehen und vom Charakter her nicht gefällt, in seinem Herzen überhaupt nichts auslöst, dann wird es natürlich schwer, miteinander glücklich zu werden. Und in Sachen Glauben darf man da auch so eine Frage stellen, was habe ich eigentlich davon? Viele, die denken, dass ein Leben als Christ überhaupt nichts bringt, nichts Gutes, das bringt Entbehrungen, das bringt Verbote, das bringt Gebote. Und manche, die sehen dann die Christenheit so, wie sie einige politische Parteien kennengelernt haben, die als Diktier- und als Verbotsparteien gehandelt werden. Vermutlich hängt auch der Vorbehalt gegenüber dem Christentum damit zusammen, dass die Ideologien von solchen Verbotsparteien in christliche Kirchen hineinregieren und dort manchmal sogar das Sagen haben. Und so kommen manche auf die Idee, die Christen, die müssen zum Lachen in den Keller gehen, die dürfen das Leben überhaupt nicht genießen, ihre Kinder bekommen die übrigens per Windbestäubung und ganz nebenbei müssen die Christen auch noch die Welt retten. Dabei kommt für mich doch nichts rüber. Ihr wisst gleich sagen, sollte heute jemand hier reingespült worden sein, der solche Zerrbilder im Kopf hat, diese Zerrbilder, die flüstert uns der Teufel ein. So wird es in den Medien häufig dargestellt und unterm Strich muss man sagen, so ein elendes Leben, das will doch niemand und Gott will das auch nicht für dich. Wenn das nicht stimmt, dann müssen wir jetzt mal den Taschenrechner rausholen, auch wenn heute eigentlich frei ist, und müssen mal überschlagen, was das Christentum, was das Christsein eigentlich bringt. Diese Frage soll heute mal im Mittelpunkt stehen. Die Frage nach dem Lohn, was habe ich davon? Lohnt es sich, zu Jesus zu gehören oder lohnt es sich nicht? Zu Luthers Zeiten fragte der Mensch, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das war die Frage zuallererst ans Jenseits. Was habe ich dann davon mit einem gnädigen Gott dann im Jenseits? Heute fragt der Mensch eher nach dem Diesseits, was bringt mir das, wenn ich Jesus nachfolge für meine Probleme, kann ich dann wenigstens von meinen vielen Problemen 2, 3 nächste Woche geregelt bekommen. Was habe ich heute davon? Ich will es gleich sagen, beide Fragen sind wichtig. Die Frage nach dem Jenseits, genauso die Frage nach dem Diesseits, was habe ich davon? Nun gibt es natürlich manche, die kommen dann um die Ecke und sagen, darf man überhaupt so fragen? Ich sehe die langen und die erstaunten Gesichter mancher Superchristen, das sind diejenigen, die auf jede Frage eine Antwort wissen. und die sagen, so geht das nicht, so darf man beim Glauben überhaupt nicht fragen. Vor vielen Jahren, da wurde ein Motto ausgegeben, was da hieß, mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Mein Lohn ist, dass ich dienen darf. Auch wenn in diesem Satz ganz viel Wahrheit drinsteckt, ist aber damit noch längst nicht alles gesagt. Auch wenn der Dienst für Jesus Befriedigung bringt, Freude im Herzen, dann ist das doch noch nicht alles. Dann müssen wir doch mal fragen dürfen, gibt es da vielleicht noch ein bisschen was mehr? In der Bibel wird die Frage nach dem Lohn jedenfalls gestellt und von keinem geringeren als vom Apostel Petrus. Der hat nicht nur sich selber gefragt im Selbstgespräch, sondern der bringt die Frage an der richtigen Stelle vor, nämlich da fragt Jesus. Und nun musst du aber wissen, kurz bevor der Petrus diese Frage gestellt hat, bekommt er ein Gespräch mit zwischen Jesus und einem sehr wohlhabenden Mann. Der Mann hat gerechnet, der kam zu Jesus und fragt nach der Leistung, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Also was muss ich tun, um den ewigen Lohn zu bekommen oder wie man es auch formulieren will? Wie bekomme ich, das steckt da drin, wie bekomme ich jetzt und hier im Diesseits ein sinnvolles Leben und wie bekomme ich im Jenseits das ewige Leben? Und Jesus merkt in dem Gespräch, dass der reiche Mann ihm nachfolgen möchte, aber dass er den Preis nicht zahlen will. Und Jesus nennt den Preis und der Preis ist die 100%ige Lebensübergabe an Gott. Und das bedeutet, dass du Jesus den ersten Platz in deinem Leben einräumst und damit den ersten Zugriff auf alle deine Lebensbereiche. Aber dieser erste Platz war bei diesem wohlhabenden Mann bereits belegt. Da saß sein Besitz, sein Mammon, sein Geld drauf. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, verkaufe alles, was du hast, damit dieser erste Platz freigeräumt wird für den, der dorthin gehört, für Gott. Und die Bibel berichtet ihm dann uns, dass der Mann traurig wegging, weil der Mammon den Weg zum Himmel ihm versperrt hat. Petrus und die anderen Jesus-Freunde, die haben diese Unterhaltung mitbekommen. Und kaum ist der Reiche um die Ecke, da kommt Petrus mit dieser Frage aller Fragen raus, mit der Feststellung, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt und da steckt das drin, was haben wir eigentlich davon? Das bedeutet, wir haben das alles gemacht. Und was bringt's? Was ist der Lohn? Petrus hat es ja wirklich anders gemacht als der reiche Mann. Er hat viel für Jesus verlassen, seine Heimat. Er wurde mit Jesus für einige Jahre Landstreicher. Seine Firma, er war von Beruf Fischer. Daran hat sich übrigens bis heute nichts geändert. Wer zu Jesus kommt, muss einiges zurücklassen und manches muss er ganz lassen. Manchmal sind das großartige Dinge in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hast. Ich denke zum Beispiel an Begabungen, an deine Intelligenz, an den Wohlstand, den du genießen darfst. Aber diese großartigen Geschenke von Gott, die haben im Laufe der Zeit sich auf diesen ersten Platz vorgekämpft und haben den ersten Platz in deinem Leben eingenommen und sind zu Götzen geworden. Da sagt Jesus, räum's weg. Oder falsche Freunde, die sich von Jesus wegziehen. Wie oft habe ich das bei den Freunden vom Blauen Kreuz gehört, wenn ich bei denen dort gepredigt habe, dass sie sagten, ich musste einen Schnitt machen bei meinem alten Freundeskreis, wäre ich zurückgegangen, die hätten mich wieder runtergezogen. Oder manchmal sind schlechte Gewohnheiten, die wir was lassen müssen, die sich eingeschlichen haben im Laufe des Lebens, ein falscher Lebensstil. Es gibt natürlich auch ein Verlassen für bestimmte Zeit. Der Petrus war verheiratet, er hat seine Frau für bestimmte Zeit verlassen. Auch seinen Besitz wissen wir nicht, dass er ihn verkauft hat, sondern nur verlassen auf Zeit. Und wir merken hier, ein Christenleben kostet auch etwas. Es werden auch Opfer gebracht. Jesus hat den Petrus gerufen, komm, folge mir nach. Und Petrus hat Jesus die erste Stelle in seinem Leben eingeräumt. Das muss ich heute Morgen fragen, ist das bei dir auch so, dass die Prioritäten bei dir so geordnet sind, dass Jesus die Priorität Nummer eins ist und alles andere, die guten Dinge im Leben nachgeordnet sind? Wenn das nicht ist, sagt Jesus heute Morgen, komm, folge mir nach. Verlass die falschen Wege, verlass die falschen Götter, nimm das erste Gebot wieder ernst, wo am Eingangstor steht, erster Platz für einen großen Schöpfer. Der Petrus hat alles verlassen und nicht gemerkt, was es bringt. Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen? Und interessant ist, wie Jesus reagiert. Jesus verpasst ihm nicht erstmal eine Weiterbildung nach dem Motto, musst erstmal lernen, welche Fragen man überhaupt stellen darf. Er bekommt auch keinen langen Vortrag, sondern er bekommt kurz und knapp von Jesus gesagt, was es bringt, wenn man zu ihm gehört. Jesus sagt, ich versichere euch, jeder, der wegen Gottes Reich Haus, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat. Also Jesus zählt erstmal auf, was seine Mitarbeiter, seine Freunde für ihn verlassen haben. Das ist ihm nicht entgangen. Jesus vergisst nichts, was du ihm zuliebe tust oder ihm zuliebe verlässt. Bei ihm geht überhaupt nichts verloren. Und dann spricht er vom Lohn. Nachdem er das alles aufgezählt hat, sagt er, der bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus beschenkt diejenigen, die loslassen, statt festhalten. Das heißt, wer sich für Jesus zur Verfügung stellt, wird merken, dass Jesus sich überhaupt nichts schenken lässt. Seine Geschenke, die er dann zurückgibt, sind nicht berechenbar, nicht verrechenbar und manchmal sind sie sogar geheimnisvoll. Ich spüre schon, wie manche innerlich anfangen zu überschlagen. Die sagen, oh, Lotto spielen ist etwas ungewiss, hat mich gehört. Da haben ganz wenige die Chance, den großen Gewinn zu machen. Aber wenn ich das hier lese, ist bei Jesus ja die Gewinnchance viel höher. Wenn ich hier mein Geld investiere, hier geht's aber nicht bei dem, was Jesus sagt, um einen berechnenden Glauben. Also nach dem Motto, ich verschenke 100 Euro in die Kollekte und nächste Woche wird über wundersame Wege 1000 Euro auf meinem Konto erscheinen. So ein Geschäft, das geht auch bei der Kollekte eben nicht, so wie der Euro im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt und obendrein wird Gott meinem Konto gnädig sein. Oder andere rechnen vielleicht so, ich opfere jetzt meine Zeit, um mich ehrenamtlich in der Kirchengemeinde zu engagieren und dann muss doch Gott stolz auf mich sein und mich wie die Goldmarie mit seinem Segen zuschütten. Oder ich gehe zur Kirche, bete ganz fleißig, liege Gott mit meinen Wünschen in den Ohren, bin sogar häufiger in der Kirche als der Pastor, purer Lebensgenuss steht mir doch dann aus. Da kann ich doch drauf rechnen, dass Gott mich überschüttet. Gesund, reich und schön ist die Dreieinigkeit eines beliebten Wohlstandsglaubens, den wir aber in der Bibel nicht finden. Wisst ihr, Freunde, Glaube ist keine Geschäftsbeziehung, sondern eine Lebensbeziehung. Man kann mit Gott keine Geschäfte auf Gegenseitigkeit abschließen. Wer sind wir denn? Keiner von uns hat irgendeinen Anspruch auf Belohnung, auch wenn heute vielleicht sogar eine ganze Menge Vorzeigechristen hier sind. Wenn du noch so toll, so freundlich, so humanistisch gut eingestellt oder sozial engagiert bist, wir haben doch nichts, was wir verdient hätten, in Aussicht. Manche, die verstehen das so, wie bei einem Kind, das brav mit eingekauft hat. Es hat nichts aus den Regalen rausgeschmissen, es hat kein Geschrei am Schokoladenstand angestellt und diesmal ausnahmsweise die Kassiererin nicht angespuckt. Und zu Hause, weil das Kind sich benommen hat, bekommt es eine Belohnung, Schokolade. Ich hatte es vorhin gesagt, in der Pädagogik ist das ja voll in Ordnung. Aber wenn es wir auf Gott übertragen, dann wird es problematisch. Die Bibel kennt überhaupt keine Belohnung, die du und ich, die wir verdient hätten. Gott lädt dich nicht ein, damit du endlich deine verdiente Belohnung bekommst, sondern damit du deine unverdiente Belohnung bekommst. Und bei Gott, da gibt's auch keine Mischfinanzierung, so etwas Gnade von Gott und etwas eigene Leistung. Und dann zeige ich auch noch auf meine eigenen Leistungen, aber indem ich auf mich zeige, zeige ich immer gleichzeitig vom Kreuz weg. Wo Jesus herausgeschrien hat, es ist vollbracht. Und wenn etwas vollbracht ist, kann ich nichts mehr dazu tun. Da kann ich mich nur noch beschenken lassen. Du merkst, das jenseitige Schicksal, das hängt von deiner diesseitigen Einstellung ab. Wer Jesus ablehnt, der bleibt verloren. Und wer Jesus dient und Opfer bringt, wird im Himmel überreich beschenkt. Ist nicht meine Idee, ist auch nicht die Idee der christlichen Kirche, hat Jesus höchstpersönlich so gesagt. Also Christsein lohnt sich. Übrigens, eines muss man dazu noch sagen, wir Christen wollen doch nicht gut sein und Opfer bringen, um in den Himmel zu kommen. Wir tun es aus Dankbarkeit, weil Jesus den Weg in den Himmel freigemacht hat. Und das ist der springende Unterschied. Und nun zählt Jesus auf, was es als Belohnung gibt. Der bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus verspricht eine unverdiente Belohnung im Doppelpack. Irdische Belohnung und himmlische Belohnung. Die irdische Belohnung heißt, dass Jesus sagt, ich sorge für dich in diesem Leben. Wir haben es vorhin gehört, zum Beispiel auch in der Tageslese. Der reiche Mann, der weggegangen war, der konnte sich von seinem Reichtum nicht trennen und er konnte so nicht erfahren und nicht lernen, dass er Gott vertrauen kann und erfahren, dass Jesus für ihn jeden Tag sorgt, mit allem, was er zum Leben nötig hat. Und mit Sorgen bin ich schon der Meinung, kennen wir uns alle bestens aus. Bei dem einen ist die Sorge, ob das Geld reicht. Beim nächsten ist es die Sorge um die Kinder, ob sie ihren Weg gehen. Der nächste macht sich Sorge um seine Ehe oder um den Arbeitsplatz. Sorge um Frieden in der Welt und um inneren Frieden, das kennen wir auch alle. Die Sorgen sorgen oft für schlaflose Nächte, verderben uns die gute Laune und zerstören mitunter auch mitmenschliche Beziehungen und manchmal sogar die Gesundheit. In unserem Garten, da hatten wir einen wunderbaren Walnussbaum und der hat mir etwas deutlich gemacht. Diese Walnüsse, die waren besonders groß und die konnte man sogar mit der Hand aufknacken. Und nun hatten wir auch Raben im Garten. Da war interessant, wie die mit diesen Nüssen umgegangen sind. Sie holten die Nüsse vom Baum und dann flogen sie mit ihrer Beute Richtung Himmel und ließen die Nüsse auf die Straße fallen und knackten so die Nüsse, um dann an den Innereien ranzukommen. Und ich habe mir dann gedacht, das ist ein wunderbares Bild, wie wir mit unseren harten Nüssen im Leben, also mit unseren Sorgen umgehen sollten. Wir sollten sie Richtung Himmel tragen, im Gebet zu Gott tragen und sie dort fallen lassen. Die Bibel verrät uns einen Tipp zur Entsorgung der Sorgen. Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Das ist keine Aufforderung zur Faulheit, wie manche denken, denn in der Bibel ist die Devise beten und arbeiten. Also die Sorgen zu Gott schaffen, das heißt beten im Gebet und dennoch weiter arbeiten. Die Zusage der Bibel, dass Gott sich um seine Leute kümmern wird und die Zusage von Jesus hier, ist keine leere Worthülse, sondern real und erfahrbar. Ich denke an den Moslem, der Christ geworden ist, für den sein Vater symbolisch eine Beerdigung abgehalten hat, seinen Sohn für tot erklärt hat, der sein Land verlassen musste und dann sagte, ich habe aber neue Familie gefunden. Und er meinte die christliche Gemeinde, wo er zu Hause war jetzt. Oder ich denke wieder an meine Freunde vom Blauen Kreuz, die einen Schnitt machen mussten und sagten, der alte Freundeskreis hat es sich erledigt, der musste sich erledigt haben. Sie sagten, ich habe neue Freunde gefunden. Beim Blauen Kreuz, Leute, die denselben Weg gegangen sind. Und wir stützen uns und wir ermutigen uns gegenseitig und wir beten füreinander. Und andere erleben, dass Jesus sogar bis in materielle Dinge hinein seine Hände im Spiel hat. Vielleicht darf ich da mal was Persönliches erzählen. Ich bin ja an der größten DDR der Welt groß geworden. Die DDR waren allem die größten, haben sie jedenfalls gemeint. Und ich war damals als junger Mensch, hatte ich schon in diesen Tagen gesagt, Christ geworden. Und hatte dann eine Berufung bekommen, als ich schon im Beruf war, in kirchliche Ausbildung zu gehen. Und ich hatte also früher mal einen ordentlichen Beruf. Ich habe Elektromaschinenbauer gelernt, habe Elektromotoren repariert, war also im Handwerk tätig. Und das bedeutete 4 Jahre Studium, obwohl wir bereits gerade verheiratet waren, den Beruf lassen, 4 Jahre Wochenendehe, denn an dieser Ausbildungsstätte waren nur Männer zugelassen und die Frauen durften auch nicht hinziehen. Ich war auch der Erste, der dort verheiratet angefangen hat. Es war also nicht lustig. Ich habe aber gemerkt, dass Gott gesorgt hat. Finanziell war es ein Umsatteln vom Pferd auf den Esel. Im Handwerk hatte ich für DDR-Verhältnisse gut verdient und beim kirchlichen Studium bekam ich 50 DDR-Mark im Monat. Aber während dieser 4 Jahre kamen unsere ersten beiden Kinder zur Welt und wir hatten immer alles, was wir zum Leben brauchten. Der Kühlschrank war immer voll und wir konnten sogar ab und zu mal wegfahren in den Urlaub. Und es war eine Ausbildung, ein Studium, was von der DDR überhaupt nicht anerkannt war. Es war ein innerkirchliches Studium und ich hatte dann nach der Wende eigentlich keinen Abschluss. Aber der große Chef hat gesorgt, es gab einen Vergleich, was wir Ossis studiert haben und was hier die Wessis studiert haben und plötzlich bekam man ein Diplom für Religionspädagogik. Wo ich gemerkt habe, der große Boss, der sorgt bis in finanzielle Dinge manchmal hinein, hat er die Hände im Spiel und er sorgt, dass seine Leute weiterleben und arbeiten können. Aber ich muss es gleich nochmal sagen, die Geschenke Gottes können wir nicht begrenzen. Sie sind auch nicht berechen- und verrechenbar. Auch im Alten Testament wurden Menschen von Gott mit materiellen Gütern gesegnet. Auch das ist möglich. Jedenfalls der Grund ist, er will sich kümmern bei seinen Leuten. Und das Zweite, das ist die himmlische Belohnung. Jesus sagt nicht nur, ihr bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder, sondern auch in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus sorgt sich um dich in dieser Welt und er sorgt um einen Platz an der Festtafel in der ewigen, in der himmlischen Welt, wenn du hier schon dafür gesorgt hast und es Jesus gesagt hat, er soll bitte schon mal dein Namensschild dahinstellen. Und das, was Jesus verspricht, übersteigt um ein Vielfaches das, was Petrus für Jesus aufgegeben hat. Das passt überhaupt nicht in ein Leistungslohnverhältnis. Es ist eine riesige, unverdiente Belohnung. Im April 2021 hatte ich beruflich in Bayern zu tun, eine Vortragsreihe von einer Woche. Und da musste ich irgendwann auch mal mein Auto betanken. Und wie sich das so gehört, habe ich gedacht, gehst du mal rein und bezahlst auch. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin reingegangen in die Tankstelle und bekam als erstes von der Kassiererin eine Belehrung. Hier in Bayern sind nur FFP2-Masken erlaubt. Ich als Sachse hatte aber nur eine schlapprige OP-Maske unter der Nase baumeln. Ich fragte, was ist denn dann nun die Konsequenz? Wäre ich jetzt eingesperrt? Da meinte sie, nein, so darf ich sie nicht abkassieren. Da stutzte ich, sagte, ist das die Konsequenz? Dass ich als Maskensünder für meinen schlimmen Regelverstoß auch noch belohnt würde, das hätte ich mir in Bayern nicht zugetraut, obwohl die sonst ganz nette Leute sind. Ist natürlich nicht dazu gekommen, kannst du dir vorstellen, ich habe meine Rechnung noch bezahlt. Aber wisst ihr, das wurde mir neu deutlich, dass es in dieser Welt bei Regelverstößen eine Belohnung gibt, ist undenkbar. Jesus stellt aber trotz Regelverstoß eine unverdiente Belohnung in Aussicht. Und wegen der Regelverstöße hat ja kein einziger Mensch die Möglichkeit, am Ende im Himmel anzukommen. Die Bibel beschreibt es so, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Und viele bemühen sich zwar als gute Menschen durchs Leben zu gehen, aber alle 10 Gebote mit dem, was wir denken, sagen und tun, auch nur einen Tag zu halten, das hat noch kein einziger Mensch geschafft. Und weil Gott nicht will, dass die Menschen verloren bleiben, hat er Jesus geschickt, der für die Sünde gezahlt hat am Kreuz. Es ist vollbracht. Und deshalb steht in der Bibel nicht nur der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Es gibt auch eine Lösung, eine Belohnung. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist doch der Hit, oder? Das ist die Lösung. Jesus muss der Herr, der Boss im Leben sein. Ich sag's nochmal, er muss den Zugriff auf alle Lebensbereiche bekommen. Erste Priorität. Und die Folge ist aber nicht ein Sklavenverhältnis, sondern Freiheit. Und am Ende gibt's obendrauf die unverdiente Belohnung, das ewige Leben. Und wer diese Belohnung hat, wer um diese Belohnung weiß, der hat dann Hoffnung, auch im irdischen Leben. Und die Hoffnung brauchen alle Menschen zum Leben. Wir haben es vorhin im ersten Lied gesungen. Wisst ihr, wer abends ins Bett geht, der weiß nicht, ob er am nächsten Morgen wieder aufwacht. Niemand von uns. Niemand von uns kann mit Sicherheit sagen, dass er morgen früh noch am Leben ist. Und weil es jeden Abend klar ist, stellen wir für den nächsten Tag den Wecker. Das nenne ich Hoffnung. Wer sich schlafen legt und den Wecker stellt, hofft, dass er am nächsten Tag wieder aufsteht. Und diese Hoffnung, die steckt so in uns Menschen drin. Eine über 90-Jährige, die stellt keinen Wecker mehr, die ist uns persönlich bekannt. Wenn meine Frau sie besucht, sagt sie, ich bin jeden Morgen noch erstaunt, dass ich noch da bin. Sie hat Hoffnung, dass sie am nächsten Tag tot im Bett liegt. Sie will nicht mehr aufstehen, sondern sterben und im ewigen Leben auferstehen. Das ist ihre Hoffnung. Sie hat zwar Todessehnsucht, aber nicht damit dieses Leben endlich zu Ende geht. Nein, das ewige Leben, das Leben bei Jesus soll endlich mal losgehen. Das ist ihre Sehnsucht. Sie freut sich auf den Himmel und das spürt man ihr auch ab, obwohl sie fast nichts mehr sieht, obwohl sie mit über 90 ihre ganzen Gebrechen hat. Das ist die Hoffnung, die Menschen hier und jetzt nicht verzweifeln lässt. Die Bibel beschreibt das so, wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung auf dieses Geschenk, den zweiten Teil im Doppelpack. Und nun müssen wir am Schluss noch Abgrenzungen machen. Wisst ihr, unser Verstand, der hält sich ja oft für super genial und fängt dann an, die Verheißungen von Jesus, die Versprechen von Jesus zu verdrehen. Und deshalb müssen wir auch noch jetzt Abgrenzungen machen. Die erste Abgrenzung ist, Jesus verspricht seinen Anhängern nicht den Himmel auf Erden. Seine Jünger wurden brutal verfolgt. Petrus saß später für seinen Glauben im Gefängnis, hat sein Leben gelassen. Aber im Leid hört Jesus nicht auf, für seine Leute zu sorgen. Er bestimmt sogar das Maß des Leides, dass es nicht größer ist, als es seine Leute ertragen können. Und die zweite Abgrenzung, die wir machen müssen, es betrifft die religiösen Spinner. Ja, die gibt's leider auch. Das sind diejenigen, die denken, sie können sich aus der Verantwortung stehlen mit diesem Jesuswort. Sie nehmen dieses Jesuswort als Vorwand und stehlen sich aus der Verantwortung gegenüber dem Ehepartner, gegenüber ihren Kindern, gegenüber ihren Eltern, gegenüber der Arbeit. Sie meinen, sie können alles Mögliche im Stich lassen, weil sie ja nur für Jesus da sind. Es ist ihr eigener Entschluss, dass sie das gelassen haben. Es hat ihnen Jesus gar nicht gesagt. Es geht nämlich nicht darum, das zu verlassen, was du willst. Es geht darum, das zu verlassen, was Jesus will. Und es kann passieren, dass Jesus durch bestimmte Umstände, vor denen ein Mensch nicht ausreisen kann, von dir etwas verlangt, es zu verlassen. Der reiche Mann hier, der hätte niemals von sich aus gesagt, ich will alles verkaufen, um zu Jesus zu gehören. Wenn er es gesagt hätte, wäre es verkehrt gewesen. Es wäre seine eigene Idee gewesen. Petrus ist auch nicht von sich aus zu Hause abgerückt, von der Arbeit weggelaufen. Er ist gegangen, weil Jesus ihn gerufen hat. Nur der klare Befehl von Jesus, an dem es keine Zweifel mehr gibt, in Klammern, er wird es uns so deutlich sagen, dass wir es auch begreifen. Nur dieser klare Befehl gibt einem Menschen das Recht, manches zu tun und manches auch zu lassen. Petrus macht so geniale Erfahrungen mit Jesus. Und damit auch du diese Erfahrung machen kannst, muss das Verhältnis zu Jesus geklärt sein. Dieses Geschenk im Doppelpack ist nämlich an Bedingungen festgemacht, nämlich an der Bedingung, dass ein Mensch bei Jesus festgemacht ist. Wie das geht? Ich sag's nochmal, ich wiederhole mich gern, du räumst Jesus den ersten Zugriff auf alle Lebensbereiche ein. Und wer sagt, das möchte ich gerne tun, dem möchte ich jetzt gern eine Hilfestellung geben, auch an diesem Morgen, mit einem Gebet, das du zum Himmel schicken kannst, indem du in deinem Herzen zum eigenen Gebet machst. Indem du Jesus damit sagst, du bekommst jetzt diese Nummer 1, ich will den ersten Platz freiräumen, nur für dich. Und ich bin schon gespannt, wie du in diesem Leben für mich sorgst. Und ich danke dir, dass du im ewigen Leben für mich die Perspektive eröffnet hast, dass ich diese Hoffnung haben kann. Und wenn das bei dir heute das Thema ist, dass du das klären willst, dann mach dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet und hol nach dem Gottesdienst das Heft ab, wo das Gebet nochmal drinsteht. Ich habe noch ein paar Punkte reingeschrieben, wie die nächsten Schritte aussehen. Aber wichtig ist jetzt, dass das als erstes geklärt ist. Und dazu möchte ich gern Hilfestellung geben und lade dich im Namen von Jesus dazu ein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.